Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Zeit für Wisscom, dem Podcast aus dem Zeit Verlag rund um Wissenschaftskommunikation, Marketing und PR-Themen. Immer mit dem Ansatz aus der Praxis für die Praxis. Mein Name ist Hanna Brunner, ich bin Direktorin für Wissenschaftsthemen im Zeit Verlag und Geschäftsführerin von Academics. Heute geht es um ein Thema, das, wie ich befürchte, die Grenzen des Formats Podcast an der einen oder anderen Stelle etwas strapazieren wird, aber vielleicht auch etwas ergänzen kann. Es geht um ein Wissenschaftsmagazin. Ich würde zudem sagen, Wissenschaftsmagazin alleine ist zu kurz gegriffen. Es geht um kleine Kunstwerke, es geht um Experimente in der Wissenschaftskommunikation bis hin zu Club-Events. All das steht hinter Science Notes, ein ganz besonderes Wissenschaftsmagazin. Und ich freue mich sehr, dass heute Thomas Susanka mein Gast ist, der Chefredakteur und Herausgeber. Hallo Thomas, wie schön, dass du dir die Zeit für uns nimmst.
Hallo Hanna, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier sein zu können.
Du bist Wissenschaftler, hast Rhetorik studiert in Tübingen und in Amherst. Und deine Promotion hat sich mit der Rhetorik der Fotografie beschäftigt. Also da bist du schon ganz tief eingestiegen. Und heute bist du am Institut für Rhetorik in Tübingen im Projekt Science Notes beschäftigt. Und wir sind uns vor einigen Wochen in Innsbruck beim Journalismusfest begegnet. Und dort haben wir über Wissenschaftskommunikation gesprochen. Und vor allem hast du mir dann auch drei Magazine in die Hand gedrückt, die ganz besondere Kunst Werke sind. Science Notes schafft es nämlich, Wissenschaft auf eine Art in die Gesellschaft zu bringen, die überrascht, würde ich sagen. Sehr ästhetisch, sehr zugänglich, sehr lesbar. Und ich würde gerne heute mit dir darüber sprechen, wie diese Verbindung von Wissenschaft und Popkultur funktioniert und was auch vielleicht klassischere Formate von einem Magazin wie eurem lernen können. Ich würde sagen, wir starten erstmal mit der Frage, was ist eigentlich Science Notes? Wie würdest du es beschreiben? Was ist der Kern des Ganzen?
Ich beantworte die Frage eigentlich immer ganz gerne so eher historisch, nämlich wie es angefangen hat. Einfach als ein einzelnes Event in einem ganz kleinen Club in Heidelberg. Das haben wir gemacht im Rahmen von einem anderen Projekt, das heißt Jugend präsentiert. Das ist ein Schülerwettbewerb, mittlerweile auch recht groß. Und da haben wir gedacht, naja, die sollen bei diesem Wettbewerb ja lernen, wie man Naturwissenschaften präsentiert. Wäre doch eigentlich toll, wenn wir in einen Club gehen und Wissenschaftlerinnen bitten, präsentiert doch mal eure Forschung. Und da war dann schon auf einmal ganz viel da, was wir danach immer gemacht haben. 5x15 Minuten, dazu ein elektronischer Live-Act, Visuals und so ein bisschen ja Club- und Party-Atmosphäre, aber mit Wissenschaftsthemen. Und von da ging es dann los, das haben wir ein paar Jahre gemacht. Und naja, ein Abend ist kurz, wäre schön, wenn wir was hätten zum Mitnehmen. Und dann war die Idee zum Magazin da.
Du sagst es schon, es sind verschiedene Formate, die unter diesem Dach laufen. Ist es immer die Vielfalt der Themen? Also ist es ein Event und dann gibt es das Magazin dazu? Oder wie muss ich es mir vorstellen?
Also das Magazin ist schon so das Herzstück von der ganzen Sache und es kommt zweimal im Jahr raus und dazu gibt es auch immer eine Veranstaltungsreihe und zum Thema Klang und Krach zum Beispiel fahren wir an mehrere Städte, dann in Halle und in Wien und in Berlin und so weiter. Und das ist ein Teil von den Events und dann machen wir aber auch noch Abende zu ganz anderen Themen. Da geht es mal um Vielfalt am Bodensee, da waren wir erst vor kurzem in Friedrichshafen oder es geht um Cyborgs und Roboter und wir versuchen sozusagen auf beiden Ebenen immer wieder neue spannende Themen zu erkunden. Auch auf unserer Webseite machen wir immer einmal im Monat eine thematische Erkundung. Also das ist das, was so Science Notes eigentlich ausmacht, dass wir immer versuchen, mit einem Thema auch zu arbeiten und dann eine ganz vielfältige Erkundung zu machen in verschiedene Wissenschaftsgebiete, aber auch in Kunst, Kultur, Musik. Also ein Abend über Cyborgs und Roboter. Ja, das macht dann Sinn, wenn da ein Roboterkünstler Musik macht an dem Abend.
Also du sagst es schon, ihr widmet jede Ausgabe einem großen Thema. Also zuletzt Klang und Krach, das ist eine Ausgabe, die sieht aus wie ein Plattencover, aber auch Verbrechen ist ein Thema gewesen oder Tiere. Wie kommt ihr zur Themenauswahl? Also wie kommt ihr genau darauf, euch mit diesem Thema zu beschäftigen und dann in diese Erkundung zu gehen?
Also da gibt es so ein paar Schlüssel, die wir dafür verwenden, um unsere Themen zu finden. Das ist immer ein bisschen so ein spannender Prozess, muss man sagen, weil man hat natürlich ganz viele Ideen und 2 Hefte pro Jahr. Da muss man sich schon gut vorher überlegen, wo man seine Zeit reinsteckt. Also eine wichtige Sache ist für uns eigentlich immer diese Schnittstelle Wissenschaft und Gesellschaft gewesen. Also wir haben gesagt, wir wollen ein Wissenschaftsmagazin machen, Wissenschaftsveranstaltung machen, aber das soll zu den Leuten sprechen, das soll sie irgendwo da abholen, wo vielleicht auch Fragen da sind, wo auch Interesse da steht, so mit Wissenschaftsthemen sich auseinanderzusetzen. Und für ein Magazin muss es dann aber auch noch irgendwie dazugehören, dass man ein spannendes Magazin machen kann, dass es eine aufregende Erkundung werden kann, dass man in viele verschiedene Räume kommt. Das ist immer so eine Frage, die wir uns stellen. Wo bringt uns so ein Heft hin? Natürlich muss man fairerweise sagen, was wir uns am Anfang vorstellen, ist meistens nicht das, wo wir nachher rauskommen, weil es eben eine Reise ist, so ein Magazin zu machen. Aber das sind eigentlich so die beiden Fragen. So kann man ein Thema spannend erkunden? Und ja, was hat es mit uns zu tun, was die Forscherinnen da machen?
Und wer sitzt da zusammen? Also wer ist das Team?
Wir sind ein Team aus, also je nachdem, wie man es rechnet, 3 Redakteurinnen und 2 Gestaltern. Wobei das Magazin macht unsere Artdirektorin Sandra Teschow. Und ich bin mit dabei und dann sitzen wir zusammen und überlegen, manchmal ist auch unser Mitherausgeber Olaf Kramer auch mit dabei, also der redet eigentlich bei den Themen immer mit und dann ja, erkunden wir, was kann man machen, letztendlich so ein bisschen ein Prozess, wir schreiben noch Konzeptpapiere und am Ende wird gevotet. Also ganz basisdemokratisch findet diese Entscheidung statt.
Redaktionelle Basisdemokratie, auch nicht schlecht. Jetzt hatte ich
bei
schon
der Themenwahl.
Bei der Themenwahl. Jetzt sagtest du schon, es sind dann auch sehr interdisziplinäre Ansätze. Entscheidet ihr schon bei der Themenauswahl, in welche Richtung der wissenschaftlichen Disziplinen ihr dann auch geht? Oder ergänzt ihr dann auch im Prozess?
Also das ist eben das Spannende. Also wir hatten ja mal ein Heft zum Wachsen und da haben wir auch alle gedacht, na, das wird ein ganz grünes Heft werden, da wird es viel um Biologie gehen. Wir schreiben die Themen ja immer aus, das heißt, wir kriegen dann Einreichungen von freien Autorinnen. Und dann haben wir irgendwann gemerkt, ja, warte mal, auch die Themen, die wir uns ausdenken, da geht es gar nicht um Natürlichkeit, da geht es eigentlich um Künstlichkeit, um künstlich gemachtes Wachstum, um menschengemachtes Wachstum. Und dann ja, dreht sich so ein Thema im Prozess, man fängt ja auch selber an zu recherchieren und merkt auf einmal, ja, warte mal ganz kurz, das überrascht uns jetzt selber und das ist dann meistens ein sehr gutes Zeichen.
Jetzt habe ich vorhin schon gesagt, eure Magazine sind kleine Kunstwerke und ich habe den großen Vorteil, sie hier auf dem Tisch liegen zu haben. Aber beschreibt doch mal visuell, wie sehen eure Magazine aus?
Also erstmal sehen sie jedes Mal anders aus. Das ist vielleicht das Überraschende für ein Magazin, auch tatsächlich für den Verkauf im Bahnhofsbuchhandel nicht einfach zu finden manchmal. Manchmal habe ich das Magazin auch an ganz verrückten Orten gefunden, wahrscheinlich wegen der wechselnden Optik. Aber das ist eins, also jedes Magazin sieht anders aus. Das Thema gibt die Gestaltung auch vor. Und dann ja, hängt es so ein bisschen davon ab. Also das Wachsen-Magazin zum Beispiel, das ist ein Leporello, das kann man auseinanderziehen. Das ist dann über 2 Meter groß. Und das Nachtheft ist klein und schwarz gewesen und passt gut auf den Nachttisch. Und die Schallplatte, also das Klang- und Krachheft, ja, das ist eine Schallplatte. Und dann, ja, gestalterisch wechselt es durch. Es gibt natürlich so ein paar Elemente, die uns wiedererkennbar machen. Das ist manchmal in der Typografie vor allem zu finden, auch in der Art, wie das Layout gesetzt wird. Aber wir haben immer auch wechselnde Illustratorinnen. Also jedes Heft wird von einer Illustratorin komplett durchgestaltet und dadurch ergibt sich eben auch das, was du jetzt so schön als Gesamtkunstwerk beschrieben hast. Dadurch, man hat wirklich halt so ein ästhetisches Erlebnis und das ist ganz wichtig für uns auch, weil das ist so ein bisschen die Überzeugung, die hinter dem ganzen Projekt steht, dass man sich mit Wissenschaftsthemen eben nicht nur intellektuell auseinandersetzt, sondern dass es da auch einen affektiv-ästhetischen Zugang gibt, der total wichtig ist und der uns eigentlich manchmal sogar noch ganz stärkere Impulse gibt als ein Verstehen. Und die Mischung aus beiden ist das, was wir versuchen zu erzeugen.
Und das ist ja auch das, womit du dich wissenschaftlich beschäftigst, oder?
Ja, als Rhetoriker ist man sozusagen damit ganz früh geprägt, dass der Mensch ein nicht nur ein Vernunftwesen ist, sondern sich auch von ganz vielen anderen Einflüssen prägen lässt und lenken lässt und inspirieren lässt auch. Und das findet man schon in den ganz alten Texten von Aristoteles. Da schreibt er ja, wenn man mit jemandem kommuniziert, dann ist es wichtig, vernünftig und logisch zu sprechen. Aber man muss auch dran denken, wir erreichen den Menschen eben auch über die Emotionen und über die Persönlichkeiten, die sprechen. Und das steht schon hinter so einem Projekt wie Science Notes.
Und vielleicht auch für die gesamte Wissenschaftskommunikation etwas, was immer wieder wichtig ist, auch für einzelne Forschende, die ihre Wissenschaft kommunizieren wollen und sich dann doch vielleicht oft auf das Vernünftige reduzieren, dann aber vielleicht nicht immer die Wirkung haben. Ihr verbindet neben diesem visuellen Konzept ja auch innerhalb des Heftes verschiedene journalistische Formen. Ihr habt Interviews, Essays, Infografiken. Ist es auch euch wichtig, dass da immer ein buntes Potpourri an Zugängen herrscht?
Absolut. Das ist eigentlich so das, was wir uns jedes Mal zur Aufgabe auch stellen. Also die Idee, wir haben uns selber so, als beschreiben uns gerne als experimentelles Wissenschaftsmagazin. Jede Ausgabe soll ein Experiment auch für sich sein. Und da gehört auch dazu, dass wir mit Formen experimentieren wollen, nicht nur visuell, sondern auch eben im Bereich von den Texten. Und dann ist so ein Text, so ein Heft eigentlich immer eine Mischung aus traditionellen journalistischen Formaten, Reportagen, Interviews und dergleichen. Aber damit es gut wird, finden wir, muss schon noch was dazukommen. Und dann suchen wir uns spannende Autorinnen, die bestenfalls dann auch ihre eigenen Ideen und Ansätze reinbringen. Und manchmal machen wir uns einfach selber auf den Weg und versuchen einfach nochmal zu überlegen, wie könnte denn jetzt eigentlich so ein Heft funktionieren? Was für ein Format ist vielleicht auch für das Heft besonders gut, das wir jetzt machen wollen? Jetzt in unserer nächsten Ausgabe haben wir uns ein lustiges Thema vorgenommen, nämlich wir haben das Thema Italien. Und dann haben wir gedacht, okay, in Italien geht man in Espresso-Bars und trinkt mal nur vielleicht vor 5 bis 10 Minuten einen Espresso. Manchmal lernt man da Leute kennen und dann haben wir uns das Format Begegnung ausgedacht und das sind einfach nur ganz, ganz kurze Texte, die im ganzen Heft verteilt werden. Und auf dem Weg kann man eben kurz einem Menschen auf einem Espresso begegnen und ein bisschen was über die Forschung erfahren. Und manchmal geht es genau in die andere Richtung, dann sind es ganz lange Texte oder eben Essays. Da haben wir zum Beispiel mal die Katrin Passig, die tolle Autorin, gewinnen können. Und die hat dann einen super klugen Essay über das Niesen geschrieben und warum es da keine Forschung dazu gibt. Noch nicht, leider.
Eine Forschungslücke.
Absolut.
Was ihr auch macht, wenn man euer Heft hat, gerade jetzt bei Klang und Krach, hat mich das sehr fasziniert, ist, dass ihr ja auch auditiv unterwegs seid. Also man kann euer Magazin auch hören. Inwieweit?
Ja, also uns hat das immer interessiert, das ist als reines Printmagazin gestartet, aber uns hat immer interessiert, wie kann man eigentlich die Schnittstelle zu audiovisuellen Inhalten eigentlich gut bauen. Wir haben da vor ein paar Jahren mal mit QR-Codes auch schon experimentiert, aber das war nicht so richtig befriedigend. Und als wir dann eben gedacht haben, wir machen jetzt Klang und Krach als Thema, dann, naja, man kann kein Klang und Krach-Heft machen, ohne die Klänge zu hören. Das wäre irgendwie, haben sie erst überlegt, ja, man beschreibt die dann oder macht so reine visuelle Repräsentation davon, aber wenn jeder Text von einem Klang handelt, dann ja, will man die hören. Und dann haben wir, also hat unsere Gestalterin, die Sandra, eine super App gefunden, mit der man das machen kann. Das ist eigentlich eine Museums-App, die heißt Artivive. Mhm. Super simpel zu benutzen, man braucht keinen Account. Es ist auch total safe, weil die aus Österreich ist. Also
ja, ich habe sie auch tatsächlich mir runtergeladen. Es geht innerhalb kürzester Zeit. Einmal im App Store gesucht, schon auf dem Handy.
Perfekt. Und welcher Klang ist dir hängen geblieben?
Also ich habe tatsächlich, die Lautmalereien waren das, glaube ich. Da können wir vielleicht auch mal reinhören.
Der Frosch geht plitsch-platsch die Treppe hoch. Goldlöckchen läuft ratzfatz aus dem Bärenhaus. Der Hase läuft ruckzuck den Acker hinunter.
Genau, also da geht es eigentlich um diese besondere Eigenschaft der Sprache. Das ist manchmal eben, also Sprache ist ja erstmal arbiträr, aber manchmal klingen die Wörter doch einfach so ein bisschen wie das, was sie abbilden. Und das ist eben die Forschung von der Catherine Barnes. Und ja, sie spricht da von den Idiophonen, die eben uns eine Idee mitgeben, die auch auf der klanglichen Ebene repräsentiert wird.
Sehr spannend. Aber im ganzen Heft findet man das ja immer wieder, dass man eben das Handy schnell zur Hand nimmt und eben tiefer einsteigt und dann auch in der App eben visuell das Ganze mit umgesetzt wird. Und das ist das, wo ich zu Beginn meinte, ich glaube, jetzt kommt auch dieser Podcast an seine Grenzen des rein auditiven Formats. Das müssen sich alle ZuhörerInnen selber anschauen und selbst ausprobieren.
Unbedingt, weil es sind tatsächlich nicht nur die Klänge, sondern eben, wir haben auch Videos in dem Heft hinterlegt, das ist dann wirklich richtig ein Augmented Reality Format. Mein Lieblingsbeispiel ist da eigentlich immer ein Text vom Christoph Drösser über die Ursprünge der Musik. Ja, den kennt ihr natürlich auch.
Nicht abgesprochen, wollte ich gerade sagen, unser Kolumnist.
Aber der hat einen schönen Text geschrieben über die Anfänge der Musik und ja, das älteste Musikinstrument, das es gibt, ist 40.000 Jahre alt, also von dem man weiß, dass es ein Musikinstrument war, eine Flöte. Es gab sicherlich schon vorher auch Instrumente, aber die sind natürlich nicht mehr aufzufinden. Und es wurde auf der Schwäbischen Alb gefunden, also auch gar nicht so weit weg von wo wir sitzen. Mhm. Und dann haben wir mit einer Flötistin, die Friederike Butingowski, die haben wir gefragt, ob sie nicht mit uns in diese Höhle fahren würde, um auf einem Replikat zu spielen, weil das ist das, was sie macht, die hat das auch ein bisschen erforscht, so ein bisschen, wie könnte diese ursprüngliche Musik geklungen haben. Und dann sind wir in den Hohlefels gefahren, im Donautal. Und dann kann man sich bei uns im Heft eben anhören, wie die Musik, die vielleicht allererste Musik möglicherweise geklungen hat. Und man kann auch die Friederike sehen, wie sie im Hohlefels steht. Also das ist das Besondere an diesem Heft eigentlich, dass man so auf einer ganz anderen Ebene auf einmal auch noch mit den Inhalten beschäftigen kann.
Ja, es ist tatsächlich die eigene Erkundung. Ihr macht eure LeserInnen selbst zu Erforschenden dieser Themen, habe ich an der einen oder anderen Stelle das Gefühl. Und damit ist Science Notes ja auch ein ganz besonderer Kanal. Wie versteht ihr euch da in der Vermittlerrolle?
Ja, ich finde, du hast es eh schon gerade super beschrieben tatsächlich. Also der beste Fall ist, dass man als Leserin oder Besucherin der Veranstaltung selber zur Erkundung wird. Es geht oft um die Stellen dazwischen, ne? Wie setzt man so ein Thema zusammen? Bei unseren Abendveranstaltungen haben wir 5 Themen, 5 Vortragende auf der Bühne. Was daraus entsteht, ist das Ganze, ne? Man erkundet ein Thema wie zum Beispiel Klimawandel und künstliche Intelligenz und kriegt 5 Impulse. Und was man daraus macht, ist natürlich den Zuschauerinnen auch ein bisschen selber überlassen. Und genauso geht es mit dem Heft. Die Lücken zwischen den Texten, da ist das, wo vielleicht auch ein Impuls entsteht, eine eigene Idee. Also deswegen, das ist das zumindest, was uns unsere Leserinnen auch immer erzählen, dass es eben eine produktive und schöne Erkundung für sie ist, wenn sie so ein Heft lesen.
Baut das auch Barrieren ab?
Ich hoffe. Bei dem Magazin war immer so ein bisschen der Wunsch da, dass wir ein Wissenschaftsmagazin machen für Leute, die prinzipiell sich gerne mal mit Wissenschaftsthemen beschäftigen würden, aber vielleicht nicht so ganz selber total verankert sind in den Naturwissenschaften oder an der Uni arbeiten. Aber ja, Leute, die Interesse haben, aber wo vielleicht auch manchmal so ein bisschen so die Angst vor einer Hürde da ist, sich mit komplexer Wissenschaft zu beschäftigen. Und das ist das, was wir tatsächlich versuchen, auf der einen Seite zwar nicht jetzt Komplexität wegzustreichen, aber sie eben anzureichern und Zugänge zu schaffen durch Ästhetik, durch narrative Formen. Also das ist uns zum Beispiel ein ganz wichtiges Thema, von der Wissenschaft erzählen und sie nicht einfach nur erklären.
Was ja auch dieses Erleben ist, also in die Höhle fahren und wirklich erleben, wie es dann dort ist.
Ich glaube, das ist total wichtig tatsächlich, weil häufig entsteht in den Medien ein Bild von Wissenschaft, das ja reduziert ist auf Ergebnisse. Ne? Eine Studie hat rausgefunden und dann kriegt man ein Ergebnis zusammengefasst. Aber häufig ist ja Wissenschaft total anstrengend oder auch manchmal langweilig, muss man auch sagen, ne? Und zäh und frustrierend und es geht viel auf und ab. Und das ist eigentlich die Geschichte von der Wissenschaft und auch, was wir über Erkenntnis letzten Endes erzählen wollen. Weil wissenschaftliche Erkenntnis ist ja nie abgeschlossen. Es ist ein steter Prozess. Die Vorläufigkeit ist eigentlich die große Überschrift über jede Erkenntnis, die wir haben. Und diesen Prozess der Wissenschaftlichkeit, der ist uns tatsächlich ziemlich wichtig, dass der auch vermittelt wird und eine Geschichte erzählt wird, die eben nicht das Ergebnis vorwegnimmt, das es vielleicht noch gar nicht gibt.
Was sind denn so Rückmeldungen, die dir vielleicht in Erinnerung geblieben sind?
Ach, das kann ich jetzt gar nicht so auf einen Punktsatz sagen. Also wir kriegen häufig Zuschriften natürlich, die direkt in die Hefte erschienen sind, und das dann meistens sind das oder oft sind das Zuschriften so, ah, ich habe mich wieder gefreut, ich bin schon lange dabei. Manchmal ist es auch zu einzelnen Artikeln, wo dann so ein ganz starker, so emotionale Reaktion auch dann dabei rüberkommt. Das freut uns dann natürlich auch besonders. Aber ich kann es gar nicht so richtig sagen. Also es ist letzten Endes, freuen wir uns immer über jedes Feedback in irgendeiner Form. Und das geht eigentlich in ganz verschiedene Richtungen.
Bestimmte Zielgruppen erreicht aber ja auch ihr nicht. Also du hast es schon gesagt, so ein Grundinteresse, eine Neugier, das sind ja Dinge, die doch auch wahrscheinlich notwendig sind, um dann euer Magazin zum Beispiel im Bahnhofsbuchhandel in die Hand zu nehmen. Ja. Seht ihr aber doch Unterschiede zum Beispiel zwischen den Veranstaltungen und dem Magazin, also euren unterschiedlichen Kanälen in Bezug auf Rezipienten?
Ja, und wir sind haben gerade eine Evaluation von beidem abgeschlossen und ich habe die Ergebnisse leider noch nicht vorliegen, deswegen kann ich es gar nicht so genau sagen, wie da die Unterschiede sind. Da könnte ich wahrscheinlich in so ein paar Wochen mehr dazu sagen. Also beim Magazin, wir sind ja häufig auch auf Messen und das sind teilweise auch einfach so Magazinmessen, wo jetzt gar nicht so sehr das Wissenschaftsthema dasteht. Wir sind jetzt kommendes Wochenende in Berlin bei der Miss Read zum Beispiel, oder wir sind in Hamburg immer regelmäßig bei der Indicon, also so kleine Magazinmessen sind es dann auch. Und da merke ich immer wieder, wie super vielfältig das Publikum ist und dass man, dass schon sehr, sehr viel erstmal über die Ästhetik passiert. Also Leute denken, ah, okay, das ist ein spannendes Produkt, damit will ich mich auseinandersetzen. Mhm. Und deswegen glaube ich schon, dass die Art, wie wir es machen, Leute erreicht, die normalerweise eben gar nicht zum Wissenschaftsmagazin greifen würden. Mhm. Aber natürlich, klar, es gibt also Zielgruppen, die wir mit dem, was wir machen, nicht erreichen. Das ist klar. Und ich wünsche mir immer noch das große Projekt, das sich das komplett neue Zielgruppen für Wissenschaftskommunikation erschließt. Und beim Event, da ist es tatsächlich immer ganz spannend. Das hängt so sehr viel vom Ort ab, wo wir sind. Also da merkt man gleich, der Ort bringt schon auch das Publikum mit sich. Gleichzeitig merke ich auch immer wieder, wir erreichen, obwohl wir so als Ziel schon, ja, Clubabend und laute Techno-Musik oder sowas, auf jeden Fall schon eher Richtung ein jüngeres Zielpublikum zielen. Es ist oft trotzdem auch divers, im Sinne von altersdivers und sowieso so Hintergründe, dass da habe ich immer den Eindruck, so, wir erreichen ein sehr buntes Publikum. Das freut mich eigentlich immer, dass es trotz dieser Ansprache auf eine jüngere Zielgruppe eigentlich immer sehr vielfältig dann besucht ist.
Ja, super.
Hängt auch immer ein bisschen vom Thema ab dann, ja.
Ich denke auch, dann das Event ist dann tatsächlich wahrscheinlich auch vom Thema sehr getriggert, ob das Thema schon eine gewisse Nähe hat oder nicht. Oder auch der Ort. Also ich glaube auch da, Räume schaffen ja doch auch Kontext an der Stelle. Wie reagiert denn die wissenschaftliche Community, die Forschenden, auf eure Hefte, wenn sie sozusagen Teil des Ganzen werden? Gibt es Widerstand? Wollen alle mitmachen? Sind es eher tatsächlich die Journalisten, Journalistinnen, die sich beteiligen, oder sind es auch WissenschaftlerInnen selbst?
Ja, also Wissenschaftlerinnen sprechen bei uns bei den Veranstaltungen. Beim Magazin schreiben Autorinnen alles, also in der Regel das freie Journalistinnen. Seltener die Wissenschaftlerinnen selber, so in Essayform. Das hat tatsächlich, müssen wir einfach was damit zu tun, dass wir einfach uns auf, ja, dass wir möglichst gute Texte wollen, und dann ist es gut, wenn das Journalistinnen machen, die das sich damit beschäftigt haben, wie das gut funktioniert und eben auch in dieser Vermittlerrolle eben sich auskennen. Und aber ja, wenn jemand bei uns ist, dann freuen die sich in der Regel. Also ich habe jetzt noch keine negative Rückmeldung bekommen. Gerade bei den Veranstaltungen ist es so, dass ich da immer wieder sehr begeisterte E-Mails zurückbekommen am Ende, so, weil es doch überraschend ist. Und ja, nicht jede Wissenschaftlerin, nicht jeder Forscher hat die Gelegenheit, vor 500 Leuten in einem Konzertsaal über die eigene Forschung zu sprechen. Und das ist dann schon für viele einfach ein besonderes Erlebnis.
Jetzt hast du schon gesagt, es geht um das Erleben. Gibt es bei euch auch bewusst eingesetzte Erzählformen oder Stilmittel, die Vertrauen oder Nähe schaffen sollen? Also weil ja das so ein bisschen für Wissenschaftskommunikation schon auch eine Basis ist, zu sagen, habe ich so ein Grundvertrauen, gerade wenn vielleicht Komplexität rausgenommen wird. Wie geht ihr damit um?
Ja, das ist eine spannende Frage. Also ich glaube schon, dass Vertrauen dadurch entsteht, dass man realistisch Forschung abbildet. Und dazu gehört auch, dass man die Menschen dahinter kennenlernt, dass Forschung eben nicht als so eine abstrakte Operation von identitätslosen Forscherinnen durchgeführt wird, sondern dass es auch Menschen sind, die Motivation haben, die eine Geschichte haben. Dann wird Wissenschaft tatsächlich greifbar und ich glaube auch, es ist wirklich eine vertrauensbildende Maßnahme, auch über die Prozesse zu erzählen und eben nicht nur von Ergebnissen. Das ist, glaube ich, der wichtigste Teil davon. Auch, dass Wissenschaft vielleicht eben Scheitern impliziert. Das sind alles Formen, wo man, glaube ich, als Hörer den Eindruck bekommt, dass man ein realistisches Bild bekommt. Ich habe letztens mal einen Film gesehen, den fand ich super. Das war Ancient DNA. Von einem dänischen Forscher hat er gehandelt. Und der Film hat für mich so gut funktioniert, eben weil er genau das gemacht hat. Ich bin sehr nah an den Menschen rangekommen. Ich habe auch ein Gefühl gehabt, für was für eine Persönlichkeit er ist. Ich habe auch ein Gefühl bekommen, wo da vielleicht die Abgründe liegen könnten. Mhm. Aber auch natürlich, und welche Hindernisse er überwunden hat in seiner Forschung. Und das fand ich dann eigentlich sehr vertrauensstiftend, dass ich eben kein glasiertes Bild von Forschung bekomme, sondern dass ich merke, das ist auch eine ganz schön ruppige Angelegenheit.
Ja, das setzen wir gerne auch nochmal in die Shownotes. Gibt es Themen, von denen du sagen würdest, die sind zu komplex für unser Magazin?
Also es gibt Themen, die sind einfach wahnsinnig schwierig, weil man sie letztendlich wirklich studieren muss, um sie zu verstehen. Und ich habe das immer bei allen Quantenthemen, ist merke ich, da kommt man an Grenzen des Erklärens. Und ich meine, wenn ich den Physikern zuhöre, dann sagen die, ja, das zu verstehen ist letztendlich immer die Grenze zum Nichtverstehen verschieben. Also richtig verstehen ist sowieso schwierig. Also das ist definitiv ein Bereich, wo es tricky wird. Und ja, je komplexer die Themen werden, je komplexer die Forschung wird, desto schwieriger ist der Erkläraufwand. Es ist natürlich immer eine Frage, was das Ziel von einem Text ist. Manchmal ist das Ziel, zu erklären, zu vermitteln, das und das wird geforscht. Und so funktioniert das dann nachher auch. Manchmal ist es vielleicht auch erstmal wichtig zu erzählen, dass etwas beforscht wird und wie es beforscht wird und wer die Menschen dahinter sind. Es kann auch eine wichtige Leistung sein, finde ich, von Wissenschaftsforschung. Ich meine, letztendlich ist es ja so, sobald ich von Wissenschaft irgendwie erzähle, muss ich die irgendwie reduzieren und greifbar machen, weil sonst kann ich ja einfach in den wissenschaftlichen Diskurs komplex einsteigen und dann habe ich nicht mehr diese Vermittlungsleistung.
Wie geht ihr denn mit Inhalten um, die polarisieren oder auch große gesellschaftliche Spannungslinien berühren? Versucht ihr da sozusagen eine gewisse Bandbreite auch auszuwählen an Texten? Wie geht ihr da auch mit vielleicht dann einem Kippen in False Balance um, wo man dann sagt, irgendwann werden auch Dinge dargestellt, die nicht Common Sense sind? Also wie geht ihr da so mit diesen Grenzen des Wissenschaftsjournalismus, der Wissenschaftskommunikation um?
Meinst du in Richtung, wo fängt Aktivismus dann auch an?
Genau, oder? Zum Beispiel, ja.
Also wir haben ja mal ein Heft gemacht über das Thema Frau. Das war so eigentlich ein Thema, wo mir klar war, dass wir da aufpassen müssen. Mhm. Weil wir sind natürlich von unserer Ausrichtung sind wir ein naturwissenschaftlich geprägtes Magazin, ein Science-Magazin, kein Humanities-Magazin. Und das heißt, das war auf jeden Fall so ein Thema, wo irgendwie klar war, okay, das ist gerade in der aktuellen Debatte, an der HU, gab es da die große Diskussion. Und da haben wir gemerkt, okay, das ist irgendwie spannend. Gleichzeitig, also unser Anliegen ist es nicht zu aktivistisch zu sein, sondern Forschung abzubilden und auch nicht polarisierende Darstellungen anzustreben. Unsere Antwort war letzten Endes dann nicht ein Heft zu machen, wo drauf steht, das ist Frau, sondern wir haben es genau andersrum gemacht. Wir haben dann eine Frage draus gemacht. Wir haben gesagt, was ist Frau? Und dann haben wir verschiedene Sichtweisen aus der Forschung gezeigt, viele Positionen dazu gezeigt. Und dann ist wieder das eingetreten, was du vorhin auch schon gesagt hast, so die Leserinnen werden zu Erkundenden, die Antworten ergeben sich dann daraus, wie man eben mit diesen Texten auch umgeht. Mhm. Und wir beantworten nicht die Frage, was ist Frau, aber wir bieten Möglichkeiten, sich mit Forschungsthemen dazu auseinanderzusetzen und dann selber auf eine Erkundungsreise zu gehen.
Wir rutschen schon so in den letzten Teil des Podcasts, nicht ohne zwei Dinge zu tun. Einmal nämlich einen Blick nach vorne zu werfen und dann auch nochmal auf, du hast es vorhin schon angesprochen, was wünschst du dir eigentlich einzugehen? Also vielleicht unsere Viscom-Vision. Mhm. Aber erstmal der Blick nach vorne. Du hast schon gesagt, es gibt ein Italien-Heft als nächstes. Kannst du uns schon ein bisschen was erzählen?
Ja, hier neben mir liegen über 100 Seiten Seitenplan gerade rum und wir sind dabei. Wir haben uns gedacht, also jedes Thema, das wir uns stellen, soll auch ein bisschen eine Herausforderung für uns sein. Die Idee ist ja jedes Mal neu, jedes Mal anders. Und dann soll auch die Art der Erkundung neu sein und uns selber auch beflügeln, woanders hinzuschauen, ein Heft anders zu machen. Und das ist natürlich total off, ein Science-Heft über Italien zu machen. Aber Italien ist wunderbar. In Italien gibt es zum Beispiel das größte unterirdische Labor überhaupt, wo auch was Kompliziertes, nämlich dunkle Materie, erforscht wird unter anderem. Mhm. Aber wir wollten natürlich auch uns dem schönen Italien widmen und werden auch gestalterisch mit viel deutscher Italienliebe auf dieses Land blicken und ganz vielfältige Forschung tatsächlich erkunden. Also es wird ziemlich wild und ziemlich anders und ziemlich schön und
ich freue mich schon. Jetzt haben wir in unserem Podcast jeweils eine Viscom-Vision. Das heißt, die Frage, wenn es keine Grenzen gäbe, keinen Ressourcenmangel personeller Art, finanzieller Art, keine Limitationen, was würdest du dir für die Wissenschaftskommunikation wünschen?
Ja, neue Publika, neue Gruppen von Menschen identifizieren und sie erreichen. Da ist Wissenschaftskommunikation häufig noch ein bisschen, ja, noch nicht so divers, finde ich, wie sie sein könnte. Und das finde ich tatsächlich das Spannendste, wenn man einfach auch wirklich versucht, bildungsferne Gruppen für Wissenschaftskommunikation, für Wissenschaftsthemen erstmal einfach zu erreichen und damit auch einfach einen ganz wichtigen gesellschaftlichen Beitrag zu leisten. Weil ich denke, das ist das, was wir auch versuchen zu machen. Ich denke, dass Wissenschaftsthemen eine ganz große Rolle spielen darüber, wie wir als Gesellschaft über politische Themen auch entscheiden. Und dazu gehört Informiertheit dazu und Auseinandersetzung mit der Forschung. Und das sollte ja doch an alle erreichen, die wählen dürfen. Und da finde ich, ja, gibt es noch viel zu tun. Und das würde ich mir wünschen.
Mhm. Braucht es denn da auch eine Veränderung in der Förderlogik, damit Formate wie eures leichter entstehen können, also für Wissenschaftskommunikation? Bei euch ist die Finanzierung, glaube ich, im Hintergrund auch durch eine Stiftung, die Klaus-Tschirra-Stiftung, gewährleistet. Wahrscheinlich würde sich das Magazin alleine sonst in der Art und Weise, wie ihr es macht, nur begrenzt rechnen, vermute ich. Wie sieht es aus? Was glaubst du, was müsste sich ändern vielleicht?
Unser Auftrag sozusagen von dem Magazin ist es tatsächlich nicht, jetzt ein kommerziell laufendes Produkt zu machen, sondern experimentellen Wissenschaftsjournalismus zu betreiben, Themen zu erkunden und innovative Formen auch für die Wissenschaftskommunikations-Community zu entwickeln und die auch teilhaben zu lassen. Deswegen arbeiten wir auch viel mit Freien zusammen. Und dafür sind wir total dankbar, dass die Klaus-Tschirra-Stiftung das so lange jetzt schon ermöglicht hat. Und das Besondere an dieser Förderung war für uns tatsächlich, dass wir als Event angefangen haben, das Magazin dazugenommen haben, aber dass wir über einen langen Zeitraum dieses Projekt entwickeln konnten und da immer einen verlässlichen Partner hatten. Das ist das, was sehr viel ermöglicht hat. Und das würde ich mir tatsächlich für andere Projekte wünschen. Ich habe immer wieder gehört, dass es auch manchmal Förderlogiken gibt, wo dann nach 2-3 Jahren die Sache dann beendet wird, damit man wieder was Neues auf dem Tisch hat. Und ich denke, bei vielen Projekten ist es tatsächlich so, dass man über einen längeren Zeitraum dann viel mehr erreichen kann, als immer wieder was Neues anfangen. Also das ist mein persönliches Erlebnis, was gut funktioniert hat.
Und du hast es ja auch schon gesagt, ihr evaluiert und könnt nachjustieren und dieser lange Atem, ich glaube, das ist tatsächlich essentiell in der Wissenschaftskommunikation. Da steigen wir auch nochmal in einer weiteren Folge hier dieses Podcasts irgendwann mal tiefer ein. Das war jetzt, glaube ich, schon so im Groben und Ganzen das, was ich mir aufgeschrieben habe, aber zum Schluss, Hast du vielleicht noch eine Empfehlung für alle, die in der Wissenschaftskommunikation mutig neue Wege gehen wollen?
Überraschende Frage. Also mutig neue Wege gehen. Ich glaube, was uns bei Science Notes immer sehr bereichert hat, ist, dass wir tatsächlich ganz bewusst immer woanders hingeschaut haben, uns mit eigentlich immer mehr als Gesellschaftsmagazin auch verstanden haben und sozusagen dann auch uns aus diesen inspirieren lassen haben von ganz anderen Formaten, die eigentlich überhaupt nichts mit Wissenschaftskommunikation zu tun haben und eher versucht haben, Kommunikationsmittel von anderen, von Fotografen, von Illustratorinnen, von Musikern reinzubringen und das dann zu verarbeiten. Und das ist vielleicht eine schöne Sache, die ich immer bereichernd fand, dass man eben sich von ganz vielen Stellen beeinflussen lassen kann und inspirieren lassen kann und dann dadurch eine neue Form von Wissenschaftskommunikation schafft. Und eine Empfehlung. Ich muss sagen, wir machen ja immer wieder bei unseren Veranstaltungen, haben wir immer wieder tolle Musiker mit dabei. Und da gibt es den Dominik Eulberg auch, der ist ja ein alter Techno-Hase und auch Wissenschaftskommunikator. Und immer wenn der bei uns ist, dann bin ich auch ganz inspiriert, weil der bringt es so wunderbar zusammen, die Inhaltsvermittlung, aber dann auch die Ästhetik, die Musik. Und ja, wenn ich jetzt einfach so einen ganz konkreten Tipp geben soll, dann hört euch doch mal ein Album an und steigt in die Welt der Biodiversität auf elektronischer Musik ein.
So. Es ist eine super Empfehlung. Meine Empfehlung ist, geht auf die Seite Science Notes, bestellt die Magazine, die noch da sind, dabei bitte schnell sein. Es sind nämlich gar nicht mehr so viele. Dadurch, dass es wirklich Kunstwerke sind, sind sie schnell vergriffen, aber vielleicht schaffen wir ja eine treue Leserschaft. Danke, Thomas, für die spannenden Einblicke in eure Arbeit bei Science Notes. In den Shownotes verlinken wir ganz viel. Und ja, ich danke dir für alles, was du uns mitgebracht hast hier heute.
Vielen Dank, Hanna. War sehr schön, hier sein zu dürfen.
Wir freuen uns wie immer auch über Feedback, Anregungen, Kritik. Stellen gerne auch den Kontakt her. Wir sind erreichbar per E-Mail unter viscom@zeit.de oder über LinkedIn. Und ich sage an dieser Stelle einfach nur, lasst euch weiter inspirieren und tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Zeit für viscom.